Klausen.
Ein Podcast von Johann Hinrich Klausen über Kultur und Religion.
RevLab.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Draußen mit Klausen. Heute zu einer Frage um Einsamkeit und Ressentiment, Demokratie und ihre gefühlsmäßigen Grundlagen. Was meine ich damit? Ich stelle mir oft die Frage, gegenwärtig, warum treffen Menschen politische Entscheidungen, die ich selbst so überhaupt nicht nachvollziehen kann, weil sie böse Menschen sind? Und warum sind rechtsextreme Personen und Positionen zurzeit so erfolgreich? Viele der bisherigen Antwortversuche bleiben irgendwie an der Oberfläche, gehen nicht auf die tieferen, wie ich vermute, Ursachen ein, sondern halten sich auf an Trump-Konsum oder Erregung über die AfD. Das ist mir zu wenig. Und deshalb war ich sehr froh, dass eine soziologische Studie erschienen ist, die versucht, die emotionalen, die existenziellen Ursachen von neuer antidemokratischer Gesinnung ein bisschen besser zu verstehen. Es ist ein Buch mit dem Titel Einsamkeit und Ressentiment, gemeinsam geschrieben von Jens Kersten, Claudia Neu und Berthold Vogel. Mit Berthold Vogel bin ich jetzt per Zoom verbunden. Er ist Soziologieprofessor in Göttingen und wir kennen uns schon ganz schön lange.
Ja, das stimmt, Herr Klausen. Guten Morgen aus Göttingen. Ich glaube, bestimmt 15 Jahre, mindestens, würde ich mal sagen. Wir haben uns in Hamburg kennengelernt. Seinerzeit war ich noch im Hamburger Institut für Sozialforschung tätig. Und ich glaube, beim Beirat der Nordkirche.
Da gab es eine evangelische Akademie. Da sind wir uns begegnet.
Genau. Und das war unser Kreuzungspunkt, unser erster.
Und das letzte Mal in Person haben wir uns gesehen, ich glaube, in einem ICE in Kassel oder so.
Das stimmt.
Und dann stieß ich auf Ihr Buch, das Sie zusammen geschrieben haben. Es ist eine tolle soziologische Studie, aber es ist für Leute, die das abschrecken könnte, kann ich sagen, es ist ein wirklich schön gestaltetes, sehr gut geschriebenes Taschenbuch. Man kann es richtig auch in einer überschaubaren Zeit sich gut zu Gemüte führen. Und kriegt doch bei aller Gutlesbarkeit doch richtig gleich einen tiefen Eindruck. Ich bin darauf gestoßen, weil sie ein ganz tolles Medienecho hatte, wenn ich das so wahrgenommen habe. Also sehr wohlwollende, nicht nur wohlwollende, sondern wirklich präzis argumentierende Rezensionen. Das hat man nicht alle Tage.
Ja, das ist richtig. Wir haben uns auch sehr gefreut, dass das so rezipiert wurde. Und wie Sie schon sagen, eine sehr ernsthafte Rezension, die sich sehr intensiv auch nochmal mit dem Text auseinandergesetzt haben. Und auch das hat man ja tatsächlich nicht alle Tage.
Vielleicht aber fangen wir noch nicht mit dem großartigen Medienerfolg an, sondern mit der Geschichte dieses Buches. Vielleicht mal kurz als Einstieg. Also ich versuche jetzt gerade so meinen AfD- und Trump-Konsum ein bisschen zu mäßigen, weil man immer an diesen Erregungsoberflächen bleibt und dann irgendwie erschöpft danach zusammensackt und gar nicht weiß, was man denken soll. Und deshalb fand ich Ihr Buch so gut, weil es nochmal einen ganz anderen Zugang, viel tiefergehend eröffnet. Wie sind Sie auf dieses Thema und dieses Buch gekommen? Denn, letzter Satz dazu, es ist ja erstaunlich, wenn man das Buch liest, denkt man, ja, stimmt, warum bin ich noch nicht drauf gekommen? Also es ist jetzt nicht völlig eine abgespacede Deutung, sondern auch sehr naheliegend, aber so habe ich es noch nicht gelesen. Wie sind Sie darauf gekommen?
Ja, das hat eigentlich eine längere Vorgeschichte, die, glaube ich, 2017 beginnt. Also ich würde nicht von mir behaupten, dass ich ein Einsamkeitsforscher wäre. Und es gibt da sicherlich ganz andere Kolleginnen und Kollegen, die da auch, was die psychologische, die philosophische Literatur angeht, sehr viel kompetenter sind. Aber 2017 war ich und auch in den Folgejahren immer wieder gerne auch im ländlichen Raum mit Forschung unterwegs, also zu solchen Themen wie gleichwertige Lebensverhältnisse, Daseinsvorsorge. Wir haben uns Orte angeschaut, aus denen die jungen Leute weggegangen sind, die wirtschaftliche Schwierigkeiten hatten. Und da ist mir 2017 in einem Gespräch mit einem evangelischen Pastor in Rudolstadt, im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt in Thüringen zum ersten Mal dieses Thema eigentlich sehr massiv entgegengetreten, weil er mir in dem Gespräch, was wir über die Situation vor Ort hatten, sehr deutlich gemacht hat, dass eigentlich nicht das Problem Armut oder materielle Benachteiligung die Menschen vor Ort umtreibt und auch zu einer negativen Stimmung führt, sondern tatsächlich das Thema der Einsamkeit, was ihm immer wieder entgegenschlägt, wenn er seine Besuche vor Ort macht und mit den Menschen spricht, also die sich leernden Dörfer, die sich leernden Häuser, das Gefühl, dass die Familie jetzt tatsächlich sehr verstreut ist und kein Kontakt mehr zu den Kindern besteht, die Enkel nicht da sind, bestenfalls mal in den Sommerferien. Also dieses Thema der Einsamkeit trat ihm sehr stark entgegen und da wurde ich etwas hellhörig und dachte mir zu der Zeit, dem müsste man mal näher nachgehen, auch aus einer soziologischen Perspektive. Wie gesagt, ich kam eigentlich eher so von der Daseinsvorsorge und vielleicht auch eher von einer wohlfahrtsstaatlichen Diskussion her. Und dann hatten wir uns in dem Autorentrio, die wir schon alle eine Weile zusammenarbeiten, Jens Kersten, Claudia Neu und ich, uns dann so im Laufe der Zeit dann überlegt, wir könnten mal was zu dem Thema Einsamkeit machen. Und das hat tatsächlich dann diesen Vorläufer gehabt seit 2017. Und es hat eine Weile gebraucht, bis das Buch dann erschienen ist. Und es war nicht motiviert durch die Pandemie, sondern die Idee zu dem Buch entstand schon in der vorpandemischen Zeit.
Ja, das ist interessant. Da habe ich zwei Anknüpfungspunkte. Denn in der Tat, da hatten wir nochmal einen Kontakt, weil ich von Ihren Forschungen zum ländlichen Raum was mitbekommen hatte. Und dann hatte ich über Ihre Vermittlung, glaube ich, mit einer Mitarbeiterin von Ihnen Kontakt, weil bei uns im Kulturbüro der EKD, wir haben eben doch zu der Zeit so ein paar Projekte gemacht, gerade im ländlichen Raum in Ostdeutschland. Ich bin häufig in Ostdeutschland unterwegs und mich hat immer fasziniert, erschreckt diese emotionale Wucht entleerter Räume. Also man fährt in eine wunderbare Kleinstadt oder auch ein schön aufgeräumtes Dorf und da ist aber so wenig. Und selbst nur als Besucher oder mein Kollege, der da richtig Projekte gemacht hat, merken, das hat eine irre Wucht, der sich leerende Raum. Das kriegt man nicht mit, wenn man von Berlin oder Hamburg oder Göttingen aus so in diese AfD-Wahlhochburgen schaut. Aber wenn man da ist, so ging es mir. Und deshalb hatte ich damals einen Teil Ihrer Forschung wahrgenommen und fand das so hilfreich. Das ist richtig, das haut einen richtig in den Bauch, war mein Eindruck.
Ich teile das. Also ich hatte in der Zeit, in der wir gerade in Thüringen unterwegs waren, aber Ähnliches könnte ich eigentlich berichten, auch hier für den Südniedersachsens oder waren auch in einigen hessischen Regionen.
Ja, unterwegs. Hessen wollte ich gerade sagen. Mhm.
Also ich teile dieses Gefühl. Ich hatte eine Kollegin gehabt, eine Geografin, mit der ich damals zusammengearbeitet habe. Und wir haben einen Gutteil unserer Zeit damit verbracht, dass wir wirklich durch die Lande gefahren sind, durch die Ortschaften gefahren sind und uns erstmal umgeschaut haben, wo sind wir denn da eigentlich? Und ich fand das auch, das hat eine ganz eigenständige Wucht, diese Leere, auch der Leerstand, was man dort sieht. Also wir waren an Orten, wo wirklich 40-50% der Immobilien Leerstand hatten, sowohl bei den Gewerbeimmobilien als auch bei den privaten Immobilien, hatten auch mit einigen Ortsbürgermeisterinnen und Ortsbürgermeistern darüber gesprochen. Es ist auch eine echte Herausforderung, aber wo auch sonst insgesamt das Leben so verschwunden ist, also wo die Vereine nicht mehr funktionieren. Es gibt nicht mal mehr genügend Jugendliche für einen Fußballverein, wo die Kirche oder wo eine Pastorin, ein Pastor zig Kirchorte zu bewirtschaften hat, weil einfach auch das Gemeindeleben insgesamt schwächer geworden ist, deutlich schwächer geworden ist, aber wo auch viele andere öffentliche Institutionen, Parteien, Gewerkschaften sich eigentlich sehr stark aus dem öffentlichen Leben zurückgezogen haben beziehungsweise keinen Nachwuchs mehr haben. Das hat schon eine ganz eigene Dynamik und eine ganz eigene Sozialerfahrung ist das. Und das muss man gesehen haben. Ich glaube auch, das erlebt man nicht am Schreibtisch. Wenn ich Statistiken über demografischen Wandel lese, erfahre ich das nicht. Ich muss da hinfahren, ich muss da durchfahren, muss da kleine Dorfspaziergänge machen oder einmal durch die Fußgängerzone der Kleinstadt gehen, um wirklich begreifen zu können, was passiert da eigentlich. Und es ist ein erheblicher sozialer Wandel, der sich da vollzieht. Gar keine Frage.
Ich habe vor einem halben Jahr ein Podcast-Gespräch mit einer Ethnologin geführt, Juliane Stückrath, die ein ganz tolles Buch geschrieben haben. Sie nicken, Sie kennen sie.
Kennen Sie, ja.
Also ganz tolles Buch, wo sie eben als Ethnologin was Ähnliches gemacht hat. Sie geht eben durch Brandenburg und guckt sich das an, was da was da passiert und was nicht passiert. Und zum Glück hat sie in ihrem, sie hat so zwei Teile im Buch, sie spricht über die Mutigen, die was anpacken und machen. Das ist eben doch auch möglich, so ist es nicht. Aber sie spricht eben auch über die Unmutigen, das heißt nicht die Feigen, sondern die Leute, die richtig schlechte Laune schieben, aus eben solchen Erfahrungen. Und nicht einfach, weil sie jetzt Nazis wären, sondern weil sie eben eine bestimmte Einsamkeitserfahrung gemacht haben. Sie bringen das jetzt aber nicht auf den Begriff Unmut, wie Joanne Stückrad, sondern auf Ressentiment und kommen dann, beschreiben so einen Zusammenhang von Einsamkeit und Ressentiment, der dann dazu führt, dass man auch politisch abdriftet. Aber bei Einsamkeit weiß jeder ungefähr, was man meint. Was meinen Sie eigentlich mit Ressentiment? Das sagt man ja immer so. Dann fragt man sich ja, woher kommt das wohl? Aus dem Französischen ressentir. Erst noch mal ganz wertfrei gemeint nachfühlen. Was meinen Sie, wenn Sie von Ressentiment sprechen?
Also so wie wir das in dem Text fassen, ist Ressentiment im Grunde das Gefühl von Ohnmacht. Also man selbst steht gegen die Welt, die sich wiederum gegen die eigenen Interessen stellt. Also Kränkung, Statusverlust, fehlende Anerkennung, fehlende Wertschätzung. Eigentlich eine sehr toxische Geschichte, weil das sich sehr stark steigert. Also ich habe immer den Eindruck, dass eigentlich die Welt ohne mich weiterläuft, dass die Welt auch gegen mich läuft und ich eigentlich wenig Chancen habe einzugreifen. Und das ist dann natürlich auch eine wunderbare Möglichkeit, an alle möglichen Verschwörungen dieser Erde zu glauben. Und es ist vor allen Dingen auch ein Gefühl dieser Ohnmacht und dieses gegen die Welt stehen, was sehr gut aktiviert werden kann, auch von außen. Es spielen auch die sozialen Medien eine Rolle. Also man, und ich glaube, das ist gar nicht nur eine Stereotype, sondern das ist ja tatsächlich so, wenn man sich so die Kommentarspalten im Internet anschaut, also Leute, die tatsächlich vor Ressentiment platzen und dann diesen Raum, in den sie niemand mehr einfängt, mit ihren Kommentaren überschwemmt. Und das ist einfach mal was anderes, als wenn ich abends meine Kartenrunde habe oder mich beim Kaffeetrinken am Sonntagnachmittag in der Verwandtschaft treffe, wo dann doch nochmal jemand die Hand auf meine Schulter legt und sagt, nun, seh das doch mal nicht ganz so schlimm. Man muss ja auch noch mal ein paar andere Aspekte mit im Blick nehmen. Und aber Ressentiment ist grundsätzlich erstmal dieses Gefühl eigentlich, alleine gegen die Welt zu stehen und vor allen Dingen die Welt steht gegen einen selbst und die eigenen Interessen werden dort gar nicht mehr aufgenommen. Übrigens auch ein Thema, wenn ich das noch sagen darf, was häufig in den Gesprächen im ländlichen Raum auftaucht, dass eigentlich die eigenen Interessen in der großen Politik, in der sogenannten großen Politik, eigentlich gar keine Rolle spielen. Also immer so diese Figur in Berlin oder Brüssel oder wo auch immer, beschäftigen die sich mit Dingen, die eigentlich hier mit unserem Alltag überhaupt nichts zu tun haben. Und das ist natürlich auch eine sehr gute Grundlage, um Ressentiments auszubilden, dass eigentlich das eigene, was einem selber wichtig ist, was das eigene Lebensumfeld ausmacht, dass das eigentlich nicht mehr zählt.
Aber Ressentiment ist ja nochmal was anderes als Resignation. Also in der Resignation fühle ich mich auch ohnmächtig. Ich komme auch gleich, warum das auch vielleicht gar nicht so ein nur falsches Gefühl ist. Aber Ressentiment ist ja mehr als Resignation. Man fügt sich nicht darin, sondern man ist auch richtig sauer. Es gibt so eine bestimmte Form von Groll oder kalter Wut. Und das beschreiben Sie auch so eine Art Rachewunsch. Also es hat Ressentiment ja auch viel mit Aggression zu tun. Und dem Wunsch, jetzt nicht nur sich irgendwie traurig zu sein, dass die da oben sich nicht um zu kümmern, sondern denen richtig nochmal einen auszuwischen. Ja. Also das, und das ist ja das, wo es auch gefährlich werden kann, wenn zu viele Menschen Ressentiment haben und daraus eben nicht nur ein kalter Groll wird, sondern tatsächlich auch so ein Rachewunsch. Den zeigen wir es jetzt richtig. Da wollte ich fragen, wo ist für Sie da eigentlich der Kipppunkt? Denn ohnmächtig und sozusagen ohnmächtig kann sich ja jeder fühlen. Wir beide sind auch ohnmächtig in einem größeren Sinne. Nichtsdestotrotz sind wir beruflich eingebunden und wir können Podcast machen und wir können uns Gehör verschaffen. Aber wo ist bei den Menschen, über die Sie nachgedacht haben, wird aus diesem Ohnmachtsgefühl was richtig auch Problematisches? Wo ist der Kipppunkt?
Ja, es ist auf jeden Fall eine heiße Emotion, Ressentiment. Im Unterschied zur Resignation, wo ich ja eher so in mir zusammensacke und dann einfach abwinke und einfach auch eine ganz andere Gestik habe, als beim Ressentiment, wo ich mich ja auch nochmal von innen her mobilisiere. Und ich glaube, was man auch noch hinzufügen muss, damit wir da nicht in eine falsche Kausalität reinkommen, wir würden auch nicht sagen, dass jeder Einsame zu Ressentiments neigt, beziehungsweise das Ressentiment immer mit Einsamkeit korreliert. Also es gibt ja auch Ressentiment, was sich durch Gruppen mobilisieren lässt und gerade durch Gruppen auch mobilisiert wird oder sich in Gruppen entfalten kann. Und ich glaube, das ist vielleicht auch nochmal der entscheidende Kipppunkt. Da sind wir vielleicht an der Stelle, dass Ressentiments natürlich auch immer die Chance haben, auf Widerhall zu treffen, nämlich von anderen, die mich quasi in meinem Ressentiment bestärken, die also mein Ressentiment weiter anfeuern und quasi die Hitze sozusagen dieses Gefühls auch erhalten. Im Unterschied zur Resignation, die sich ja dann tatsächlich auch von anderen abwendet, ist natürlich das Ressentiment erstmal oder die Haltung, die mit Ressentiment oder die Äußerung, die mit Ressentiment verbunden sind, treffen die auch auf gewisse Resonanzräume, die das eher befeuern können. Was uns ja dann auch wieder zu dem Punkt führt, dass es natürlich Sachen sind oder Gefühle sind, die sehr stark auch politisierbar sind. Und wir stellen ja dann nochmal die Frage im Rahmen des Buchs, inwieweit eigentlich Einsamkeit und Ressentiment auch Erfahrungen sind, die Demokratie gefährden können. Und das bejahen wir ja tendenziell, dass Ressentiments in der Form, wenn sie dann zu autoritären politischen Lösungen neigen, wenn sie sich wechselseitig befeuern in dieser Hinsicht, tatsächlich zu einer Missgunst und zu einem auch Misstrauen führen in die Gesellschaft, was einer Demokratie nicht gerade zuträglich ist. Und ich glaube, dieses Verhältnis von einer individuellen Erfahrung, einer persönlichen Erfahrung, die aber kollektivierbar ist und auch gut kollektivierbar ist, das würde ich sagen, das ist ein besonderes Merkmal auch noch von Ressentiments. Wobei, Sie haben natürlich an einem Punkt recht, Sie hatten das ja gerade so zart angedeutet, wir leben ja alle mit unseren Ressentiments. Also es ist ja dann auch nochmal eine Frage, wohin steuern eigentlich Ressentiments und inwieweit lasse ich mich von den Ressentiments auch selbst gefangen nehmen. Denn dass ich bestimmte Ressentiments habe, würde ich auch gar nicht bezweifeln. Die dienen mir ja auch soziologisch gesprochen als Orientierungshilfe in der sozialen Welt. Also ich kann ja nicht alles gleichermaßen aufnehmen und ich habe natürlich meine Vorurteile, mit denen ich durch die Welt gehe. Nur ich glaube, vom Vorurteil zum Ressentiment ist eben auch nochmal ein Emotionalisierungsschritt, der die Qualitätsstufe sozusagen verändert, die Temperatur nochmal etwas höher dreht.
Aber das finde ich sehr interessant. Also ich wollte immer eben auch sagen, Ihr Buch, so schmal es ist, ist ja wirklich ein dünnes Taschenbuch, ist aber doch sehr fein darin, dass es jetzt nicht knallmäßig das eine mit dem anderen gleichsetzt und sagt, wer einsam ist, der hat ein Ressentiment und wählt AfD. So ist es ja nicht. Ich kenne auch genug Menschen in Hamburger Wohlstandsgebieten, die voller Ressentiment sind, obwohl es da eigentlich an nichts mangelt. Also da sind Sie sehr fein, aber Sie beschreiben so diese Übergänge. Interessant finde ich genau das, wo was Sie beschreiben, wo aus einem persönlichen Gefühl eine Gruppenerfahrung wird, die sich sozusagen steigern lässt. Da ich mich in manchen sozialen Netzwerken nicht tummle, aber nur so als Beispiel, man muss nur mal die Kommentarspalte von Artikeln der Online-Ausgabe der Welt lesen, um so einen Geschmack dafür zu bekommen, was da eigentlich abgeht. War ganz lustig, ich hatte vor ein paar Monaten mal so ein wirklich Kurzinterview in der Welt und hatte innerhalb von kürzester Zeit 900 Kommentare. Ein guter Freund hat gesagt, lies es nicht, habe ich auch nicht, aber er hat das für mich gemacht und meinte, das ist ganz schlimm. Wo man eben beobachten kann, dass es dann auch irgendwie abdreht, da gibt es irgendein Stichwort, keine Ahnung, links-grün versifft und Kirche und dann geht's ab. Und dann schreiben die sich heiß und bestärken einander und haben auf eine Art, ja plötzlich Gemeinschaft.
Ja. Verrückt. Ja, und vor allen Dingen eine Gemeinschaft, die ja eigentlich kein Korrektiv kennt. Wir würden ja sonst sagen, dass Gemeinschaften auch gewisse Korrektive haben, auch in der persönlichen Interaktion, was ich vorhin schon angedeutet habe, dass dann doch nochmal eine andere Stimme laut wird, im Rahmen einer auch ressentimentgeladenen Diskussion oder Debatte. Und die wird eben dann im Netz oder in den Kommentarspalten, wird die eher weniger laut oder weniger erfahrbar, sondern ist ja, also wenn ich mir das, mache ich ja eigentlich auch selten, dass ich mir das anschaue, aber man merkt dann, wie sich das steigert und wie eigentlich man sich wechselseitig noch anfeuert und natürlich auch eine entsprechende Aufmerksamkeit bekommt in dem Moment, wenn also die These noch steiler wird und der Hass, der ausgeschüttet wird, noch stärker wird. Also je schärfer dann die Emotion gestellt wird, umso mehr Resonanz findet das dann wieder. Also Das ist natürlich auch eine ungute Geschichte, wobei auch da, wie gesagt, wir versuchen da diese Kausalitäten zu vermeiden. Das sind sicherlich nicht alles jetzt einsame alte Männer, die voller Furor vor ihrem Rechner sitzen und da die Sachen in die Tastatur hacken. Das sind sicherlich auch sehr viele dabei, die gut eingebunden sind, die keine Einsamkeitsgefühle kennen, die aber eine bestimmte politische Agenda haben, die sie dann zum Ausdruck bringen möchten und dann eben dieses Forum auch nutzen. Also auch das ist durchaus vermutlich differenzierter zu betrachten. Aber wenn wir diese Verbindung herstellen, Einsamkeit, Ressentiment, autoritäre Neigung, Demokratie, Gefährdung, dann glaube ich, gibt es da schon Verbindungslinien, nicht im Sinne von Kausalität, wie schon gesagt, sondern es gibt bestimmte Korrelationen, glaube ich, die man da ganz gut nachzeichnen kann.
Aber ich habe mich gefragt, Sie, das ist ja wirklich jetzt keine umfassende Ressentimentforschung mit ewigen Erhebungen und so, aber nur von der Tendenz her, gibt es Unterschiede, also wirklich ganz vorsichtig geschaut, zwischen Männern und Frauen, Jung und Alt, Ost und West, Stadt und Land, Europa, USA, gibt es irgendwie so Tendenzen oder wären Sie da vorsichtig? Sie haben ja gerade gesagt, wir sind ja eigentlich ältere Herren, Hauptgefährdungsgruppe.
Ja, genau, wir sind eigentlich die Ressentimentträger. Nein, also ich glaube, es ist tatsächlich gar nicht so einfach festzuhalten. Also wir sehen das auch bei der Einsamkeitsgeschichte, ja. Also wir haben eigentlich mehr Daten zur Einsamkeit als zum Ressentiment. Und wenn wir uns die Einsamkeit anschauen, das ist ja, also man würde wahrscheinlich soziologisch sagen, ist ein transversales Gefühl. Also ein Gefühl, das tatsächlich durch die Gesellschaft von jung nach alt geht, also über die Generationen hinweg, was sich auch nicht nur im ländlichen Raum findet, sondern eben auch im städtischen urbanen Bereich, jetzt auch nicht einer bestimmten Bildungsgruppe alleine zuzuschreiben wäre, Einsamkeitsgefühle. Und in der ähnlichen Weise würde ich das, ohne jetzt wirklich mit Zahlen argumentieren zu können, für das Ressentiment vermuten. Wobei natürlich wahrscheinlich schon eine gewisse Selektivität da ist bei denen, die sich dann im Internet, bei der Welt oder bei der Zeit oder wo auch immer dann tummeln und dort ihre Ressentiments dann loszuwerden versuchen. Das ist sicherlich eine bestimmte Gruppe, die tendenziell vermutlich eher einen höheren Bildungsabschluss hat und jetzt vermutlich auch einem bestimmten sozialen Milieu stärker zugehörig ist. Aber da bin ich jetzt im, wie Sie schon merken, in meiner Zögerlichkeit der Antwort, da bin ich jetzt eher dann im Spekulativen, was jetzt ja, Struktur der Ressentimentträger. Ja. Aber wir haben natürlich alle bestimmte Bilder jetzt von Personen vor Augen, die, glaube ich, dann nicht immer unbedingt zutreffen. Also dieser alte weiße Mann, der ja häufig dann sehr denunziatorisch in der Mediendebatte auftaucht, wenn wir uns die AfD-Zahlen antauchen, also an den Alten liegt es nicht, dass die AfD so stark ist, sondern eher an den Jungen und den Mittelalten. Und auch da ist es einfach ein Hinweis darauf, dass wir da vorsichtig sein sollten mit so ganz klaren Zuschreibungen.
Ich wollte gleich auf die politischen Folgen oder die Folgen für die Deutung bestimmter politischer Entwicklungen kommen. Aber vorher doch nochmal eine kleine Rückfrage. Ich fand das total einleuchtend, aber was Sie in Ihrem Buch schreiben, auch wie Sie Ressentiment entfalten und mit Einsamkeit in ein Verhältnis setzen, allerdings gibt es ein kleines Problem darin, dass Ressentiment ja nicht einfach ein wertfreier Begriff ist. Und ich habe immer gelernt, in der Soziologie will man immer ganz wertfrei sein. Ressentiment stimmt natürlich nicht ganz. Ja. Naja, Ressentiment ist natürlich irgendwie ein uncooles Gefühl, nicht? Also ist auch ein falsches Gefühl. Irgendwie Ressentiment, das haben die Loser, das fühlen die Loser. Ich will mal eine kleine Ehrenrettung der Ressentimentträger mal versuchen und dann sagen Sie mal, was Sie davon halten. Also man kann ja sagen, Ressentiment zu haben, ist durchaus eine nachvollziehbare Reaktion auf eine faktische Zurücksetzung. Viele Menschen sind ohnmächtig und die werden das auch bleiben und das Dorf wird sich nicht füllen und diese Kleinstadt, die verlorene, die wird auch nicht wieder aufleben. Insofern ist Ressentiment schlicht und einfach ein Nachfühlen einer gegebenen Situation und gar nicht falsch. Man könnte auch fast auch sagen, Ressentiment ist ja überhaupt wie Wut, auch erstmal eine Energie, da ist irgendwie was los. Da haben sich welche noch nicht völlig aufgegeben. Und das kann auch ja durchaus harmlos sein. Also wenn sich da jemand bei der Welt auskotzt, ist ja kein großer Schaden angerichtet. Aber es ist ja immerhin irgendwie etwas auch in den sozialen Netzwerken, dass Menschen sich auf eine, finde ich jetzt nicht so geschmackssichere Art, verbinden. Und es ist ja auch nicht nur ein rechtes Gefühl, wollte ich sagen. Also die französische Bewegung der Gelbwesten könnte man genau in dieses Muster, glaube ich, hineinlegen. Das Bündnis Sarah Wagenknecht, würdig ist auch nicht weit entfernt. Also, und schließlich, wie Sie auch schon gesagt haben, so ganz fremd ist es mir manchmal selber auch nicht. Ich kriege dann zwar immer dann, das ist ganz gut, wenn man so eine Familie hat, dann kriegt man nochmal einen auf die Nuss von der Ehefrau oder den Kindern. Aber sozusagen, ich wollte nur mal sagen, man muss auch ein bisschen aufpassen, dass man Ressentimentträger nicht gleich so abstempelt. So ganz falsch liegen sie nicht unbedingt.
Ja, das ist richtig. Und also diese Korrektivgeschichte, was Sie gerade nochmal angesprochen haben, also dass die Familie oder der nähere Freundeskreis, dass die einem dann, oder ich würde auch von mir selbst sagen, dass ich bestimmte Ressentiments natürlich in mir trage, die mit meiner sozialen Herkunft zu tun haben, mit meinen sozialen Erfahrungen, die ich im Laufe meines Lebens gesammelt habe, da bilden sich natürlich bestimmte Ressentiments raus. Ich glaube, das ist auch nicht von vornherein problematisch. Wie gesagt, ich denke, das hängt auch so etwas mit der Fähigkeit, sich in den sozialen Räumen zu orientieren zusammen, dass man Ressentiments ausbildet. Die Frage ist ja nur, führt das dann irgendwann in einen Zustand der, also in diesen toxischen Zustand der Verbitterung, dass man eigentlich über sich selbst verbittert ist, über den Rest der Welt verbittert ist. Und da ist es gut, wenn man Korrektive hat, auf jeden Fall. Ich glaube, wenn wir nochmal auf die Soziologie eingehen oder das, was wir oder was ich als Soziologe dazu sagen würde, ich glaube, Ressentiment, und da liegen Sie natürlich schon richtig mit dem, was Sie gerade gesagt haben, hat sehr viel mit sozialen Veränderungen und sozialem Wandel zu tun. Also Absteiger oder Menschen, die sich von Abstieg bedroht fühlen, bilden Ressentiments aus. Und in ähnlicher Weise gilt das aber auch für Aufsteigerinnen und Aufsteiger. Also immer in dem Moment, wenn ich mich im sozialen Raum bewege, entwickle ich entweder eine Energie dagegen, abzusteigen, und nehme bestimmte Haltungen ein, die das auch verhindern sollen und die auch auf meine Lage aufmerksam machen sollen. Und da komme ich vermutlich auch um bestimmte Ressentiments gar nicht herum, weil ich einfach auch die Erfahrung mache, dass ich vielleicht in einer bestimmten Situation ökonomisch ein Verlierer bin, während andere profitieren. Ich empfinde das als ungerecht, ich empfinde die Politik, die dazu geführt hat, als ungerecht. Und insofern sind das durchaus jetzt nicht immer nur verkehrte Gefühle, die man hat, sondern Gefühle, die eine bestimmte soziale oder wirtschaftliche Wirklichkeit auch beschreiben, die dann einfach auch dazu führen, dass ich mich in meiner sozialen Situation bedroht fühle, dass ich Sorge habe, wie es eigentlich mit mir, mit meiner Familie, mit meiner Zukunft weitergeht. Aber in der ähnlichen Weise würde ich auch sagen, sind auch Aufsteiger nicht von Ressentiments frei, weil natürlich Aufsteiger sich auch immer etwas durch den sozialen Raum kämpfen müssen. Sie haben Konkurrentinnen und Konkurrenten, mit denen sie in Wettbewerb treten, und auch Konkurrenzsituationen sind natürlich wunderbare Arenen dafür, dass man Ressentiments ausbildet. Also der eine spielt fair, man selbst der spielt unfair, man selber spielt fair. Es werden Spielregeln verändert, die man doch bislang als Grundlage genommen hat und ähnliches.
Also es gibt zu viel Regeln. Also ne, also der Bürokratiehass bei Aufsteigern ist ja, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Faktor.
Und insofern reden wir eigentlich immer, wenn wir über soziale Mobilität reden, also über Auf- und Abwärtsmobilität im sozialen Raum, reden wir natürlich auch immer über praktisch die quasi Quellen von Ressentimentbildung. Und das alleine würde ich jetzt nicht als problematisch betrachten, sondern das ist ein Teil der sozialen Wirklichkeit, auch ein Teil, wie sich Aufsteiger orientieren, wie sich Absteiger verhalten, um dagegen anzukämpfen, gegen den eigenen Abstieg, der am Anfang vielleicht nur ein empfundener ist, aber dann irgendwann ein realer wird. Also insofern ist diese Beschreibung, dass man Ressentiment eigentlich auch ganz cool betrachten könnte, also dieses heiße Gefühl eigentlich ganz cool betrachten könnte, in dem Sinne, naja gut, also in einer mobilen Gesellschaft, in der relativ viel los ist, in der es Veränderungen gibt, werden wir immer auf Ressentiments treffen, und insoweit kein Problem, solange die in einem Rahmen bleiben, der eben sich nicht in Hass und absoluter Missgunst und Misstrauen äußert.
Jetzt komme ich, schöne Überleitung, genau zu dem, was ich nämlich als nächstes fragen wollte. Sie versuchen ja etwas, was ich auch bei anderen wahrgenommen habe, Detlef Pollack zum Beispiel, Soziologenkollege aus Münster, der die Deutung der AfD-Erfolge in Ostdeutschland jetzt nicht darauf bezogen hat, dass das nun alles gefestigte Rechtsextreme wären, sondern eben Menschen, die in der Tat solche Ressentimentgefühle haben. Und Wilhelm Heidmeier, noch ein anderer Politikwissenschaftler, fiel mir ein, der sagt, es geht hier gar nicht um Faschismus und Neonazitum, sondern um einen, er nennt das autoritären Nationalradikalismus. Mhm. Also dass es die bestimmte Form von Ressentiment zu einer bestimmten Form von politischer Haltung geht, gegen die man jetzt mit dem alten klassischen Antifaschismus nicht so richtig weiterkommt, weil es gar nicht so darum geht, jetzt hier sozusagen ein Faschismus neuer Art durchzusetzen, sondern es geht um einen autoritären Nationalradikalismus, weil genau dieses Politikmodell sozusagen die passgenaue Antwort auf Ressentiment ist. Eine Ermächtigung derer, die entweder sich nach oben kämpfen oder von unten fernhalten wollen und die dann so eine emotionale Bestärkung dadurch bekommen, dass sie gesagt bekommen, ihr seid Deutsch, ihr seid Schweizer, ihr seid Franzosen, ihr seid Männer, ihr könnt dagegen kämpfen. Also würden Sie das ähnlich sehen, also dass der Rechtspopulismus, Extremismus, wie wir ihn gerade so haben, vor allen Dingen damit zu tun hat, dass er auf Ressentiments eine passgenaue Antwort gibt?
Ja, würde ich schon ähnlich sehen. Und vor allen Dingen, es ist, also wir sehen ja bei der AfD, aber für das BSW gilt das eigentlich in einer ganz ähnlichen Art und Weise, wie ich finde, dass ja diese Ressentiments, über die wir auch gerade gesprochen haben, also das Gefühl, dass man ja die eigene soziale Wirklichkeit nicht anerkannt bekommt, dass die Eliten, die sogenannten Eliten sich von den Problemen der normalen, der einfachen Leute entfernt haben, dass diese Parteien ja dieses Gefühl eigentlich sehr stark bewirtschaften und den Leuten ja im Grunde genommen signalisieren, ihr habt recht in eurem Gefühl, ihr habt recht in eurem Ressentiment. Erstens stimmt da was nicht, zweitens richten sich viele Dinge gegen euch und drittens müsstet ihr endlich mal dagegen die Stimme erheben. Und wir geben euch aber auch das Forum dafür, diese Stimme nicht nur zu erheben, sondern auch sichtbar zu machen. Also in dem Moment, wenn ihr uns wählt, bekommt quasi das Ressentiment eine politische Repräsentation und Vertretung. Und da geht es, glaube ich, weniger jetzt um völkische Gedanken oder um tatsächlich Faschismusgefühle, sondern es geht eigentlich genau darum, das, was wir jetzt in der vor 5 Minuten besprochen haben, nämlich die Frage, was sind eigentlich die Sorgen der Menschen? Hat man Sorge davor, sozial abzusteigen? Hat man Sorge davor, dass der eigene Wohlstand attackiert wird durch die wirtschaftliche Entwicklung, durch technologischen Wandel, durch die neuen ökologischen Ansprüche, die an unseren Alltag gestellt werden oder an unsere Wirtschaften gestellt werden? Sind das eigentlich alles Dinge, die quasi meine eigene Lebensführung attackieren? Dass dieses Gefühl, quasi permanent unter Druck zu stehen oder unter Druck gesetzt werden durch die gesellschaftlichen Verhältnisse, dass das ein sehr berechtigtes Gefühl ist und dass man sich dagegen wehren muss, dass man eigentlich in eine Vergangenheit zurückgeht oder zumindest eine Gegenwart festhält, die einem ermöglicht, das, was man erreicht hat, den Status, den man erreicht hat, zu stabilisieren. Und genau an dem sozialen Punkt setzt im Grunde genommen die Argumentation von politischen Gruppierungen wie AfD und BSW an. Und da ist der Erfolg, glaube ich, nicht, indem man jetzt besondere faschistoide oder neonazistische Gefühle mobilisiert bei den Leuten, sondern man packt sie quasi an ihrer sozialen Situation, suggeriert, dass man die einzige politische Repräsentanten sind, die diese soziale Situation auch ernst nehmen und ihnen eine Stimme geben und erzielt damit im Moment mit dieser Bewirtschaftung dann erhebliche Erfolge. Aber es ist eine soziale Frage, die da angesprochen wird und weniger eine ideologische Frage oder eine ideologische Frage allein. Dass sich das dann an einem bestimmten Punkt auch vermengt, dass man sagt, also die Migration alleine ist schuld oder wenn wir autarker wären oder eigenständiger wären oder wenn Deutschland oder Amerika oder wer auch immer wieder nur stark wäre, so wie das in der Vergangenheit der Fall wäre, dann würde es uns allen wieder besser gehen. Dass dann solche Versatzstücke mit reinkommen, das ist sicherlich richtig und das macht auch den politischen Erfolg aus. Aber der Ansatzpunkt eigentlich, an dem die Nadel quasi in dieser Art von Akupunktur angesetzt wird, der Ansatzpunkt sind eigentlich die sozialen Erfahrungen, die Menschen machen.
Ich finde das insofern interessant, weil es was anderes ist, als was viele Studien, die auch sonst so gerade herumgereicht werden, sagen, nämlich, dass die Deutschen oder viele Menschen in Europa, auch in den USA, rassistischer und faschistischer werden. Da gibt's ja auch. Natürlich können solche Ressentiments dann auch rassistisch aufgeladen, ausgenutzt werden. Und dann geht es jetzt nicht nur darum, dass mein Dorf weniger wird, sondern dass fremdrassige Menschen und so weiter kommen, nicht? Also es kann dann rassistisch aufgeladen werden. Ich fand das aber insofern interessant, weil Sie mich jetzt gerade erinnern an einen Podcast, den ich vor kurzem gehört habe, mit Bernie Sanders, dem US-Demokraten ganz alllinker Schule, der den Wahlerfolg von Donald Trump so erklärte. Der sagte, den Leuten geht es sozial schlecht. Die haben richtig, richtig Abstiegsängste oder Erfahrungen. Die Demokraten haben gesagt, wir machen einfach so weiter, das läuft schon ganz gut. und Donald Trump auf eine falsche Weise, aber meinte er, passt genau, hat gesagt, das ist euer Gefühl und dem gebe ich Ausdruck und das haue ich mal unverschämt in die Landschaft. Und da sagt er, das ist, ehrlich gesagt, hat er da einen zentralen Punkt angemessen wahrgenommen. Natürlich mit allen falschen Antworten versehen und so, aber er hat eine Repräsentationslücke wirklich eindrucksvoll geschlossen. Das fand ich insofern interessant, weil es doch nochmal dazu führt, dass jetzt diejenigen, die für Demokratie stehen, jetzt nicht sich immer über doofe Nazis empören, sondern sich die eigene Frage stellen, was ist denn hier eigentlich mal das politische Problem und sich dem widmen.
Ja, definitiv. Und ich, also genau diesen sozialen Herausforderungen. Und ich würde auch jetzt es für vermessen halten, zu sagen, dass die Hälfte der Amerikaner jetzt völlig irre geworden sei und Trump wählen oder dass die bestimmte rassistische oder faschistoide Neigung entwickelt haben, zu dieser Art von Politik dann zu tendieren, die dann Trump ja in vielerlei Beziehungen repräsentiert. Ich würde auch sagen, Trump hat natürlich einen Punkt, indem er sehr stark diese wirtschaftlichen Erfahrungen angesprochen hat, die Inflation, die Immobilienpreise, das Gefühl, dass dieses to make a living einfach immer schwieriger wird. Es geht ja gar nicht nur, dass der radikale Absturz in Armut, sondern gerade bei der Mittelschicht natürlich darum, wie gelingt mir eigentlich eine Lebensführung, die ich für mich angemessen halte. Also, dass ich mir bestimmte Dinge leisten kann, die nicht überzogen sind, aber die einfach vielleicht auch meiner Qualifikation und meinem sozialen Status entsprechen sollten. Wie bekomme ich das eigentlich auf die Reihe? Und in dem Moment, wenn man es in einem wirtschaftlichen Umfeld bewegt, in dem bestimmte auch wirtschaftliche Rahmenbedingungen sich sehr stark verändern, durch technologischen Wandel, durch Digitalisierung, aber eben auch durch solche Veränderungen, die eben mit dem ökologischen Umbau von Wirtschaft zu tun haben, was ja dann hierzulande wieder eine starke Rolle spielt. Und ich merke, mir schwimmen da so etwas die Fälle davon, weil meine Qualifikation nicht mehr passt. Ich merke auch bei meinen Kindern beispielsweise, dass es denen schwerer fällt, Immobilien zu erwerben, also in der Generationenfolge eigentlich zu einem ähnlichen Wohlstand zu kommen, beziehungsweise Immobilienerwerb ist ja noch das eine, überhaupt Mieten zu bezahlen in den größeren Städten, also wenn die studieren gehen oder wenn die irgendwo anders eine Ausbildung machen. Das sind ja sehr konkrete soziale Erfahrungen, die Menschen machen, die sie dann dazu führen, dass im Grunde sie Schwierigkeiten haben, das Niveau zu stabilisieren. Also die, ich finde das eigentlich im Amerikanischen mit dem to make a living, finde ich eigentlich einen sehr schönen Begriff. Also wirklich die Lebensführung stabil zu halten. Und da, glaube ich, gibt es ein weit verbreitetes Gefühl, nicht nur hierzulande, sondern ganz stark offensichtlich in den USA, aber auch in anderen europäischen Ländern, dass dieses to make a living einfach schwieriger wird. Und da anzusetzen, an dem Punkt zu sagen, ihr habt recht und ich gebe jetzt genau diesem Problem eine Stimme, das ist im Grunde genommen das Erfolgsrezept aller rechtspopulistischen Parteien im Moment, die wir auch in Europa sehen. Ich meine, die Europawahl war ja auch eine sehr eindrückliche Demonstration, dass diese politischen Kräfte sich eben nicht nur auf ein Land beschränken, sondern im Grunde genommen auch da über Europa hinweg sehr, sehr erfolgreich sind. Und das würde ich schon sehr ursächlich darauf zurückführen, dass wir einfach veränderte wirtschaftliche und soziale Rahmenbedingungen haben. Und das große Stichwort der Transformation, was ja auch in der öffentlichen Meinung etwas verbrannt ist oder negativ besetzt ist. Aber es ist ja richtig. Also wir stehen ja wirklich vor sehr grundlegenden Veränderungen. Also sei es im technologischen Bereich oder in dem schon mehrfach angesprochenen Bereich von Nachhaltigkeit, von Dekarbonisierung. Wie geht's weiter mit der Automobilwirtschaft, mit bestimmten zentralen Sektoren, die ja schon sowas wie Wohlstandsmaschinen unserer Gesellschaft auch waren? Und ich glaube, an all den Punkten setzt im Grunde genommen, da kann sehr gut eine Ressentimentpolitik ansetzen.
Ich wollte jetzt so langsam in die Endkurve einsteigen und habe zwei Fragen noch. Wie geht man damit eigentlich um? Als ich Ihr Buch gelesen habe, war ich immer versucht, in die Rolle des Seelsorgers zu gehen. Ach, da sind Menschen einsam, da haben Menschen schlechte Laune, da muss jetzt seelsorgerlich drauf eingegangen werden. Dann dachte ich, nee, das ist jetzt, Demokratie ist keine Therapiesitzung und man soll ja Leute nicht beseelsorgen, die das jetzt gar nicht eingefordert haben. Wie geht man tatsächlich jetzt politisch damit um? Beziehungsweise, Sie sagen ja eigentlich, man muss vor allen Dingen politisch damit umgehen und sich auf die, sagen ja, die ganzen Folgekosten von diesen Transformationen. Transformation klingt ja oft auch ein bisschen vornehm. Manchmal ist es auch wirklich ein Ende und ein Abbruch und eine Trauer, damit umgehen. Und ein Punkt, da wollte ich Sie drauf nochmal ansprechen, weil Sie das mehrfach in dem Buch sagen und das fand ich sehr einleuchtend und sehr christlich übrigens. Ressentiment nicht mit Gegenressentiment beantworten. Können Sie dazu ein bisschen was sagen, was Sie damit meinen?
Ja, also vielleicht liegt das auch so schon auf der Linie über das, was wir auch gerade gesprochen haben. Ich glaube schon, dass wir anerkennen müssen und vielleicht in der Wissenschaft auch ein gewisses Sprachrohr dafür sein müssen, dass es eine Berechtigung dieser schlechten Laune gibt und dass es auch eine Anerkennung von der Sorge gibt und der Angst davor, dass einem sozial und materiell die Fälle davon schwimmen. Und da kann ja Wissenschaft oder Sozialforschung auch eigentlich eine wichtige Funktion erfüllen, indem sie dem Ungehörten eine Stimme gibt. Und aber eine andere Stimme, als das jetzt von autoritären Parteien der Fall wäre, sondern überhaupt erstmal sichtbar zu machen, was passiert eigentlich im Moment in der Gesellschaft. Und wir versuchen das ja auch durchaus, darüber hatten wir uns damals seinerzeit im Zug auch unterhalten, als wir uns getroffen haben. Wir versuchen ja auch gerade im ländlichen Raum mit etwas anderen Formaten auch von Wissenschaftskommunikation und Wissenschaftstransfer zu arbeiten. Also tatsächlich zum einen zu den Leuten hinzugehen, aber zum anderen ihnen auch Räume zu eröffnen, um das, was sie im Moment vor Ort umtreibt, also zum Beispiel, was bedeutet eigentlich gleichwertige Lebensverhältnisse, was gehört da dazu oder was sind eigentlich die demografischen, die ökonomischen Sorgen, die zurzeit vor Ort sind, also dem einen Rahmen zu geben, eine Stimme zu geben, um eben tatsächlich auch gesellschaftliche Veränderungen in ihren Folgewirkungen auch sichtbar zu machen. Und insofern, glaube ich, ist diese Haltung, wir haben es jetzt bei den AfD-Wählerinnen und Wählern jetzt mit einem Haufen von Leuten zu tun, die wir entweder in irgendeiner Weise mal radikal bekehren müssen oder denen wir wirklich mal eine von Latz knallen müssen, um mal zu sagen, so geht das alles nicht. Ich glaube, damit werden wir nicht weiterkommen, sondern wir werden, glaube ich, nur weiterkommen in dem Moment, wenn wir an den Punkten ansetzen, wo im Moment gesellschaftliche Veränderungen stattfinden, wo es uns gelingt, den Menschen zu vermitteln, dass sozialer Wandel, soziale Transformation gerecht gestaltet werden muss, dass Dinge wie Gemeinwohl, wie gleichwertige Lebensverhältnisse wichtige Strukturprinzipien auch von Politik sind. Wenn wir das wieder stärker in die Diskussion und in die Gesellschaft bringen, in die Debatte bringen und damit im Grunde genommen eigentlich auch eine Anerkennungsleistung vollziehen gegenüber dem, was im Moment tatsächlich, und ich glaube, das springt uns ja in so vielen Befragungen, auch in eigenen Untersuchungen, die wir hier im Institut machen, entgegen, wie groß die Sorge ist und wie groß die Bangigkeit ist, was nun eigentlich all diese Veränderungen von der künstlichen Intelligenz eben bis zur Dekarbonisierung der Wirtschaft, was das nun alles mit uns machen wird und was das eigentlich für unseren Wohlstand bedeutet. Und da kann man auch wieder sagen, ja, es ist alternativlos, wir müssen das jetzt so machen, weil ansonsten die Welt zugrunde geht. Aber das ist eigentlich auch keine Antwort auf die Sorgen der Leute, die eben versuchen, ihr dieses to make a living, also das eben hinzubekommen, tatsächlich ihren Alltag auch zu gestalten und zu führen. Also ich glaube, das sind so wichtige Ansatzpunkte und das meinen wir damit, wenn wir sagen, es geht es nicht darum, die Ressentiments jetzt mit einem Gegenressentiment zu beantworten und sich praktisch in eine politische Kampfarena zu begeben und zu glauben, man könnte die Menschheit jetzt aufklären über die besseren Haltungen und die besseren Werte, die man selber verkörpert, dann vorgeblich. Und ich glaube, da so ein bisschen aus dieser belehrenden Rolle auch von Wissenschaft rauszukommen, das wäre, soweit ich das jetzt für meine eigene Profession sagen kann, das wäre auch nochmal ein wichtiger Schritt, der da vollzogen werden muss. Und da reden wir, glaube ich, sehr zu häufig auch an Gesellschaft einfach vorbei. Und da müssen wir, glaube ich, sehr viel kreativer und gerade in den Zeiten, in denen wir im Moment leben, sehr viel ideenreicher sein, wie wir auch mit Gesellschaft ins Gespräch kommen. Wobei ich jetzt nicht sagen würde, da können Sie jetzt auch darauf antworten, ja gut, also empfiehlt Vogel jetzt eine Art Gruppentherapie für die Gesellschaft, das natürlich nicht, aber eigentlich im guten alten Sinne von Aufklärung. Also die aufklärerische Funktion von Wissenschaft, die Dinge offen zu legen, klar zu machen, denen auch eine Stimme zu geben, die im Alltag normalerweise keine Stimme haben und im Übrigen auch dabei, weil Sie hatten das vorhin, glaube ich, bei der Kollegin Stückrath auch gesagt, auch denen eine Stimme zu geben, die sehr viel Gutes im Moment in der Gesellschaft tun, die sich für Solidarität engagieren. Wir haben ein unglaubliches Potenzial an Menschen, die wir auch immer wieder in unseren Studien treffen, die tatsächlich sich engagieren für Gemeinwohl, für Solidarität an unterschiedlichen Orten, sei es in Vereinen, sei es in Gewerkschaften, sei es in der Kirche. Also das ist Ihnen ja auch alles vertraut. Dieses Kapital, diese Ressource haben wir und auch die müssen wir, glaube ich, sichtbar machen. Also nicht immer nur über die Probleme reden, sondern auch über das reden, was im Moment gesellschaftlich sich produktiv entwickelt und was auch an Innovation und an neuen Gedanken und Ideen da ist. Also das würden wir eben auch aus dieser Studie heraus sagen, wir sind nicht verloren, auch wenn Einsamkeit vielleicht zunimmt, auch wenn Ressentiments sich stärker ausbilden. Aber es gibt, glaube ich, genügend gute Beispiele, gute Initiativen und interessante Leute, auf die man auch so im Alltag der Forschung trifft, die einem auch Mut machen wiederum, dass diese Gesellschaft, dass das letzte Wort nicht bei den autoritären Lösungen liegt, um das mal so zu sagen.
Da bringen Sie mich auf mein letztes Stichwort, über das man nochmal ein ganz eigenes Podcast-Gespräch führen könnte. Aber das taucht in Ihrem Buch auf, finde ich, einen ganz wichtigen Hinweis, sowohl was Einsamkeit angeht, als was Ressentiment angeht. Mich als Kirchenmann natürlich sowieso interessiert, nämlich der Hinweis, dass es gute Räume und Orte braucht. Ja. Gute Räume und Orte. Wollen Sie das zum Schluss einmal noch kurz benennen, ohne es jetzt ewig auszuführen, das sprengt den Rahmen, aber warum Ihnen das so besonders wichtig ist?
Ja, und das ist ja fast die, ich würde sagen, das ist eigentlich so die zentrale Empfehlung, die wir geben. Nämlich wir sind ja eingestiegen auch über diese negativen räumlichen Erfahrungen, also über Entleerung und über den Verlust eigentlich von guten oder von auch schön gestalteten Räumen und auch von Räumen, die Kreuzungspunkte in der Gesellschaft bedeuten können. Also sei es ein Mehrgenerationenhaus oder sei es eine öffentliche Bibliothek, die zugleich Café ist und Treffpunkt ist und vielleicht auch ein Mittelpunkt im Stadtteil ist oder in der Kleinstadt ein Anlaufpunkt für unterschiedliche Gruppen und Personen. Auch relativ niedrigschwellig. Man muss da nicht Mitglied werden, man kann aber trotzdem den Raum auch nutzen, der einem geboten wird. Ich hatte gerade, als ich das jetzt gesagt habe, daran gedacht, an eine niedersächsische Kleinstadt, die wir neulich mal besucht haben, wo die eine sehr schöne Initiative gestartet haben, nämlich die alte Stadtbibliothek, die auch das Stadtarchiv war, jetzt zusammenzubringen mit einer Kindertagesstätte und einem betreuten Wohnen für Senioren. Mit der Idee dahinter, unterschiedliche Generationen an einem Ort in der Kleinstadt zusammenzubringen und auch unterschiedliche soziale Milieus dort zu versammeln, also Kreuzungspunkte eigentlich zu schaffen, wo sich die lokale Gesellschaft begegnet. Und ich glaube, das ist schon auch nochmal ein wesentlicher Punkt. Und deswegen legen wir so viel Wert auf diese Frage von sozialen Räumen und sozialen Orten, zu denen wir ja auch zu dritt geforscht haben, also gemeinsam mit Jens Kersten und Claudia Neu, nämlich die Frage, wie gelingt es uns eigentlich in der Gesellschaft, trotz dem Wandel, den wir jetzt beschrieben haben, trotz Digitalisierung, trotz der Abschottung in den sozialen Medien, wie gelingt es uns eigentlich, gesellschaftliche Orte und Räume zu schaffen, in denen sich begegnet werden kann, auch relativ niedrigschwellig. Also ich muss keinen Beitrag zahlen, ich muss kein Bekenntnis ablegen, sondern es gibt Orte, die auch einladend gestaltet sind. Und ich glaube, das ist für eine Demokratie, ist diese Form des Schaffens von Öffentlichkeit enorm wichtig und vielleicht auch eine Sache, die wir in den vergangenen Jahren oder Jahrzehnten auch etwas unterschätzt haben, diese enorme Bedeutung von einerseits Präsenz von öffentlichen Institutionen in der Fläche, ist auch eine Diskussion in der Kirche, welche Kirchstandorte halten wir aufrecht. Und die Kirche hat natürlich nochmal ein besonderes Kapital, weil sie auch über Immobilien verfügt, gerade auch im ländlichen Raum, in den Kleinstädten, wo eben der Seniorennachmittag das Kaffeetrinken stattfinden kann, aber eben auch der Jugendfasching oder der Jugendtreff dort stattfinden kann. Also diese Art von überhaupt zugänglichen Räumen, die dann da sind, das ist auch ein besonderes Kapital, über das solche Institutionen auch wie Kirche verfügen. Aber es gilt auch für andere Institutionen. Also wie wichtig das ist, dass in der Fläche solche Strukturen aufrechterhalten bleiben, weil ja doch Demokratie von Öffentlichkeit lebt, von öffentlichen Räumen. Und vielleicht auch, und soweit drehen wir das, glaube ich, an der Stelle noch gar nicht, aber das wäre dann vielleicht der nächste Schritt, von der Art, wie wir solche Räume auch gestalten, also ob wir sie einladend gestalten. Also nicht nur, ob solche Räume oder solche Institutionen noch da sind, sondern welche bauliche Struktur sie haben, eine einladende Architektur, eine gewisse Ästhetik auch. Ich glaube, dass diese, da kann man jetzt sagen, na gut, das ist so ein bisschen vielleicht die Kirsche dann auf der Sahne auf der Torte, also ganz, ganz oben drauf. Aber ich glaube, das ist so nicht, sondern ich glaube, damit sprechen wir eigentlich eine Grundbedingung demokratischen Zusammenlebens an, nämlich wie gestalten wir Öffentlichkeit? Und da sind wir, glaube ich, auch gesellschaftlich, haben wir da sehr viel verloren in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten, nicht nur im ländlichen Raum. Und ich glaube, dieses Bewusstsein für Orte, für Räume wachzuhalten und wieder stärker zu machen, das wäre auf jeden Fall ein Anliegen. Und das reagiert dann nicht nur auf Einsamkeitserfahrungen, sondern generell auf Fragen, wie wollen wir zusammenleben? Was macht eigentlich eine demokratische Gesellschaft, eine vielfältige Gesellschaft eine Gesellschaft, die Werte teilt wie Gerechtigkeit, wie Gemeinwohl, wie Gleichwertigkeit. Was macht eigentlich eine solche Gesellschaft dann aus? Und das ist sehr stark raumbezogen. Und in der Richtung arbeite ich jetzt eigentlich auch schon seit einiger Zeit mit Blick auf die sozialen Orte. Aber das Thema interessiert mich einfach immer mehr. Und da weiß ich ja auch, da sind wir ja auch durchaus ähnlich orientiert. Die Relevanz von Orten für die Entwicklung von Gesellschaft ist einfach sehr, sehr hoch.
Vielen Dank. Dann habe ich gleich 1000 Gedanken, wo ich einsteigen könnte, aber das machen wir vielleicht ein andermal.
Sehr gerne.
Berthold Vogel, Co-Autor mit Jens Kersten, Claudia Neu, Einsamkeit und Ressentiment, sehr lesenswertes Buch bei der Hamburger Edition. Vielen Dank, lieber Herr Vogel, für dieses tolle Gespräch.
Ja, vielen Dank, lieber Herr Clausen, für die Einladung zu diesem Gespräch. Es war ein sehr anregender, sehr schöner Austausch. Herzlichen Dank. Mhm.